Datenschutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kinderschutz im Dialog, der Systemversteher-Podcast. Heute mit der letzten Folge vor den Ferien, denn wir machen frei und sind dann wieder zurück am 3. September und freuen uns, wenn ihr reinhört. Hört in der Zeit gerne unsere bisherigen Folgen, kommentiert, liked, macht die Glocke an bei Spotify und wenn ihr Anregungen oder Feedback habt, meldet euch gerne rein. Wir freuen uns sehr, am 3. September wieder mit euch reinzustarten, wenn es heißt Kinderschutz im Dialog, der Systemversteher-Podcast.
Hallo Alex.
Hi Carsten.
Schon in Urlaubslaune?
Völligst, weil tatsächlich das gerade quasi meine letzten Minuten laufen und dann bin ich raus. Und zwar für 3,5 Wochen.
Glückwunsch erstmal. Wo geht's denn hin?
Wir tingeln ein bisschen. Anfang des Jahres haben wir uns einen Camper gekauft und es wird ein kleiner Roadtrip. Und den verteilen wir ein bisschen über Deutschland.
Das klingt richtig interessant. Ja, bei mir ist noch ein bisschen hin. Am 9. August, da geht's los. Aber auch mit dem Auto nach Mittelitalien in die Region Perugia. Eine völlig unterschätzte Gegend von Italien.
Der Geheimspot, der dann plötzlich nach ein bisschen Werbung kein Geheimspot mehr ist.
Genau.
Heute wollen wir zusammen sprechen über ein Thema, was wir gerade schon angekündigt haben, Sommerferien und auch die Bedeutung von Sommerferien, denn die ist relativ unterschiedlich, je nachdem, wen man so fragt.
Absolut. Mein Sohn hat heute Morgen noch gesagt, endlich Sommerferien. Er freut sich und Urlaube stehen an und Verreisen steht an und ein bisschen vom Schulstress runterfahren und ausschlafen können und das ist was total Positives auf der einen Seite.
Absolut. Und ich habe letzte Woche mit einer Kollegin aus dem Jugendamt telefoniert, die zu mir gesagt hat, Alex, du weißt doch, wie es ist in der Zeit vor den Ferien. Es ist Land unter. Und das ist eben die andere Seite.
Was macht das aus, Alex? Dieses Land unter? Also du hast ja selber im Jugendamt gearbeitet. Wie würdest du das beschreiben? Was ist das?
Die Meldungslage ist noch gravierender, ehrlich gesagt. Es kommen deutlich mehr Meldungen rein. Das war zu meiner Zeit schon so, dass immer wirklich auch die Phasen vor den Ferien eine Hochbelastungszeit sind für die Kollegen, weil natürlich alle irgendwie auf dem Schirm haben, okay, wir sehen uns jetzt zum Teil 6 Wochen nicht. Also gerade in unseren Bildungsinstitutionen beispielsweise sind es auch 6 Wochen am Stück. In unseren ambulanten, teilstationären Angeboten, da gibt es eine Schließungszeit, da sind es nicht die kompletten Sommerferien meistens. Aber für Jugendämter bedeutet das eben ein sehr, sehr hohes Meldungsaufkommen, weil es einen langen Kontaktabbruch gibt, oft in den Systemen.
Meistens ist ja das öffentliche Schulwesen, mit dem wahrscheinlich die KollegInnen dann zu tun haben, ne? Und ist das dann so, muss ich mir das so vorstellen, also es gibt eh schon Dinge und dann stellt man so fest, ich bin mitten im Prozess, aber jetzt gibt es 6 Wochen gar keine soziale Kontrolle. Also wie gehe ich damit um so?
Ja, also ganz oft ist es halt eben wirklich zu sagen, wir beobachten was, es gibt Anzeichen und die beobachten wir auch schon länger. Wir arbeiten vielleicht auch auf Lösungen hin und dann kommen Sommerferien irgendwie mal ganz plötzlich und die Erkenntnis, dass man dann eben die Unterbrechung hat.
Das würde mich immer interessieren, wie oft ist es eigentlich so, dass sich Schulen melden bei euch? Also ist das eigentlich eher häufig oder würdest du sagen, das ist doch noch eher selten?
Ich muss kurz lachen, weil ich merke, wie sehr ich mich inzwischen nach diesen 2 Jahren mit dem Unternehmen identifiziere, dass ich kurz so dachte, was heißt denn hier bei euch? Ich bin noch gar nicht mehr im Jugendamt.
Hab dich jetzt mal in dieser Rolle, in dieser ehemaligen Rolle angesprochen, aber du hast natürlich recht.
Also tatsächlich ist es so, dass Schulen schon auch irgendwie ein besonderer Bereich sind, weil es gibt natürlich Schulsozialarbeiter, es gibt das Schulamt, es gibt eigene Maßnahmen und Wirksamkeiten. Und es gibt schon auch, glaube ich, die Idee, vieles auch erstmal hinzubekommen, in Gesprächen zu sein. Es ist nicht alles so sichtbar. Schule ist ein zeitlich begrenzter Faktor. Relativ viel vom Tag, aber durch unterschiedliche Klassensituationen, unterschiedliche Lehrer. Sieht ja auch nicht ein Lehrer die Kinder 8 Stunden am Tag beispielsweise. Das heißt, so Beobachtungen sind auch einfach begrenzt. Wer nimmt es jetzt wahr? Wer kann es sehen? Und davon hängt es dann ab. Sind die es beobachten, gut im Austausch? Stimmt die Kommunikation?
Würdest du sagen, ist Wissen genug vorhanden? Also weiß jeder Lehrer, da gibt es ein Jugendamt, es gibt eine Fachstelle für Kinderschutz, an die ich mich wenden kann, wenn mal was ist. Also wissen die, wo die Unterstützung, Support und letztendlich auch Hilfe bekommen können? Oder wie würdest du sagen, ist da das Wissensmanagement verteilt.
Ich habe gerade schon sehr vehement den Kopf geschüttelt, weil genau das ist das. Das ist sehr, sehr unterschiedlich und personengebunden. Und das ist, ich bin da ein großer Freund von, dass Dinge flächendeckend gleich sind. Ich habe ein großes Hemmnis, wenn es personengebundene Sicherheiten sind, weil ich sage, ein Kind, ein Erleben, ein Leben darf nicht abhängig sein davon, dass eine Person ihren Job kann und eine andere vielleicht nicht über das gleiche Wissen verfügt. Und das ist sehr unterschiedlich.
So leise raus, dass du sagen würdest, strukturell ist da zu wenig Durchlässigkeit zwischen öffentlichem Schulwesen und BSD, ASD, also alle wissen, was gemeint ist, also alle vom Fach, ich spreche es vielleicht doch nochmal aus, also allgemeiner Sozialdienst, Bezirkssozialdienst, also diejenigen, die beim Jugendamt dafür zuständig sind, wenn man jetzt Dinge beobachtet, wo man denkt, ah, das ist jetzt echt ungünstig für das Kind, da ist eine familiäre Situation, die könnte eher Schaden statt Nutzen, an die man sich dann eben wenden kann.
Ja, absolut, da ist zu wenig Wissen darüber da und strukturell gibt es in meiner Wahrnehmung und kann ich immer nur den Bereich beurteilen, den ich gesehen und erlebt habe, den ich zum Teil auch immer noch erlebe aus anderen Bezügen, dass ich sagen kann, da gibt es zu wenig Kooperationswissen. So, also was machen die Jugendämter übrigens auch? Was ist gar nicht mehr meine Baustelle? Aber an welcher Stelle ist total wichtig, dass ich sehr genau bin. Ne? Wir erleben sehr engagierte Kollegen, die das Beste wollen, aber vielleicht mit ihrem Engagement an der einen oder anderen Stelle schon zu weit waren und darüber eben auch.
Weil sie schlicht und ergreifend gar nicht wissen, wo sie vielleicht noch was herbekommen.
Absolut.
Ja, könnte ja ein Riesengewinn für die auch sein, ne? wenn da strukturell mehr Wissen vorhanden wäre. Weil mal, wenn das und das ist, dann gibt es jemanden, wo du dich auch anonym beraten lassen kannst. Zum Beispiel, wenn ich gerade an den Kinderschutzdienst denke oder Ähnliches. Ne? Also wo du ja die Chance hast, dich anonym beraten zu lassen. Übrigens, liebe LehrerkollegInnen, ihr habt die Chance, euch anonym beraten zu lassen. Vielleicht kann man das in dieser Folge auch mal sagen. Und übrigens, ihr könnt das auch tun, wenn ihr gar nicht genau wisst, ob was ist oder ob nichts ist. Wenn ihr einfach nur ein schlechtes Gefühl habt, die Chance habt ihr wirklich auch als öffentlicher Träger. Nicht nur zu sagen, ich muss das alles selber schultern, sondern geht an die Kollegen ran. Find gerade in Wuppertal großartig aufgestellt auch dieser Bereich für den Kinderschutz. Da sind schon sehr engagierte KollegInnen, in Wülfrath übrigens auch. Also da, wo wir jetzt mal so direkt drauf gucken können, das lohnt sich schon. Ne?
Ja, und auch nochmal der klare Fakt, es gibt ein Recht auf Beratung. Es ist kein, ich mache das mal und vielleicht kriege ich Ärger oder keine Ahnung was, sondern es gibt ein Recht auf Beratung in Kinderschutzfällen. Und das auch wirklich auszunutzen und zu sagen, ich habe ein Gefühl und ich mache das besprechbar. Weil das ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist nicht, eine Woche vor den Ferien festzustellen, ach du Schreck, jetzt sehen wir uns 6 Wochen nicht, was mache ich denn jetzt? Und in maximaler Alarmbereitschaft zu sein, sondern frühzeitig in Kommunikation zu gehen, in Abgleich, nochmal zu gucken, an welcher Stelle stehe ich gerade, wo brauche ich Unterstützung und zu welchem Zeitpunkt.
Besser dann als nie, aber in der Tat noch besser wäre natürlich, wenn man nicht erst wartet, bis man irgendwie die totale Panik bekommt, sondern sich schon rechtzeitig Unterstützung holt. Würdest du sagen, in Kitas, da arbeiten ja ErzieherInnen, da müsste es ja komplett anders sein oder wie ist es da?
Es ist so amüsant, weil städtische Kitas gehören ja beispielsweise zum gleichen Verwaltungsapparat. Sie gehören zur Stadtverwaltung und auch da sind Wege nicht immer bekannt. Es gibt Kollegen in diesen Stellen, es gibt Schnittstellen dafür. Und wenn ihr die Folgen hört und ihr seid in einer dieser Professionen, redet mit euren Trägern, redet mit euren Leitungen und sagt, wie funktionieren denn unsere Systeme? Und redet vor allen Dingen an den Momenten, wo ihr nicht in Hochstress seid. Also prüft vorher, was sind eure Wege? Macht es ganz allgemein mal in der Teamsitzung auf, zu sagen, kennen wir unser Schutzkonzept eigentlich? Kennen wir unseren Verfahrensablauf eigentlich? Und nicht dann, wenn man in Not gerät, sondern in Ruhe, wenn man Zeit hat zu denken, wenn das Gehirn so funktioniert, dass wir Informationen wahrnehmen und speichern können und nicht, wenn wir im Hochstress sind und der Kopf ein bisschen auch ausschaltet.
Und dann gibt es die Situation, dann kommen die Ferien. Und bei allem, ne, wo man sagen kann, das müsste sich verbessern, die Informationen müssten sich verbessern, es müsste strukturell mehr Wissen geben. Aber immerhin, vorher gibt es zumindest theoretisch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und dann werden diese Kinder 6 Wochen zumindest von diesem System nicht gesehen. So. Und manche Kinder, vielleicht gerade sogar, bei denen man sich wünschen würde, dass jemand sie sieht, die sieht dann vielleicht wirklich 6 Wochen niemand. Und das kann schon krass sein, oder?
Absolut. Ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt, warum ich nochmal sagen will, wie wichtig das ist, früh in Kommunikation zu gehen. Weil auch Lehrer haben ja dann Ferien übrigens. Heißt, auch eine Rücksprache von den Menschen, den Jugendamtskollegen, die dann Schutz sicherstellen sollen, die das prüfen müssen, ist nahezu nicht mehr möglich, außer die hinterlassen ihre privaten Handynummern, um zu sagen, ich bin übrigens noch erreichbar für Rücksprache. Und dann wird so eine Einschätzung ganz schnell super schwierig. Ja, also für eine gelingende Kooperation muss ich im Gespräch sein, muss ich mich nochmal austauschen können, muss ich eine Rückfrage zur Einordnung stellen können. Ja. Und deshalb große Werbung, Empfehlung dafür, früh in Kommunikation zu gehen und auch, wenn ich unsicher bin, frühzeitig zu fragen. Und jetzt zu deinem letzten Bezug. Ich würde gerne nochmal drauf gucken, was ist denn Ferien und freie Zeit? Also es gibt Kinder, für die ist das eine total schöne Zeit. Die erleben was, die sind in Urlaub. Die schlafen aus, die sagen, boah, endlich stresst mich mal Schule nicht. Auch diesen Gedanken gibt es beim einen oder anderen Kind.
Also die gibt es ja auch wirklich. Ne? Also ich habe auch mal gehört, so, dass auch gerade in Einrichtungskontext, da war es so, dass in Corona-Zeiten viele berichtet haben, es war schon auch entspannter, obwohl man die Kinder ja viel mehr hatte, so, aber weil tatsächlich der schulische Stress weggefallen ist. Ja. Ist hier ein bisschen anders, weil wir die eigene Schule haben, die schon sehr sozialpädagogisch denkt, so. Aber ich weiß das von anderen, dass dieser Schulstress, dass das Wegfallen schon auch erstmal positiv gewesen ist. Auch, kann man ruhig mal sagen, auch den Aspekt gibt es.
Und Schule, Kita, in System, institutionellen Bezügen sein, ist anstrengend. Also nicht ohne Grund sind beispielsweise bei Kita-Kindern, die in die Sommerferien Notbetreuung gehen, muss an anderer Stelle dieser Urlaub nachgeholt werden. Ja, weil es Entlastung braucht. Also das ist einfach anstrengend, in solchen Systemen zu sein. Und dann bedeuten Ferien eben manchmal auf Pause zu drücken, sich ein bisschen zu erholen. In manchen Familien bedeutet es Zeit mit der Familie haben, Urlaube machen können. Wir haben gerade ein bisschen angeteasert, dass das bei uns so ist, ne? Dass wir das große Privileg haben. Und das muss man wirklich auch so sagen, es ist ein Privileg, Urlaub machen zu dürfen, das mit seinen Kindern auch zu gestalten. Und dann gibt es Familien und Kinder und Jugendliche, für die bedeuten 6 Wochen Sommerferien Angst und ein ganz anderes Erleben.
Also man könnte sagen, 6 Wochen Sommerferien bedeuten viel Zeit mit der Familie haben. Mhm. Das ist toll. Und 6 Wochen Sommerferien bedeuten Zeit mit der Familie haben. Und das ist gar nicht toll.
Ganz genau. Ganz genau. Die Erlebensrealitäten sind einfach sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn wir jetzt die vielleicht unsere Kinder erleben, mal auf Seite lassen und uns mit der beschäftigen, die Kinder erleben, die beispielsweise in sozial schwacheren Bezügen sind, die psychisch kranke Eltern haben, die Sucht belastete
erleben, Eltern. Die Gewalt erleben.
Die Gewalt erleben.
Vor, immer noch sehr, sehr. Also wir leben leider nicht auf dem Ponyhof. Ne? Das ist das Thema Gewalt in Familien, ist ein heftiges Thema, auch zahlenmäßig übrigens. Und ist eben immer noch nicht selten, dass Kinder auch in Gewaltkontexten aufwachsen. Auch wenn das weniger geworden ist über die Zeit sozusagen, also weil die soziale Ächtung auch größer geworden ist, aber andere Gewaltformen, wie zum Beispiel sexualisierte Gewalt oder eben auch Gewalt durch Vernachlässigung, also will ich mal auch mal als ganz, ganz wichtigen Punkt mal hervorheben, ist ja auch eine krasse Gewaltform, die man oft gar nicht so in den Fokus nimmt, aber das steigt natürlich exorbitant in einer Zeit, wo eben kein Schulfrühstück oder es gibt ja schon auch Mittagessen, die dann auch gefördert werden und so. Und das fällt dann alles weg und ist dann dem Engagement der Eltern überlassen. Und das kann schon fatal sein für manche Kinder.
Das bedeutet für manche Kinder 6 Wochen Hunger. 6 Wochen Hunger haben.
Ist das ein Erleben, was du jetzt schilderst?
Ja. Das sind Fälle, die ich aus dem Jugendamtskontext noch begleitet habe, dass das in der Realität wirklich auch bedeutet, dass zum Teil 6 Wochen der Kühlschrank minimal gefüllt oder gar nicht gefüllt ist. Dass das bedeutet, dass auch eine Verantwortlichkeit auf so Kindern und Jugendlichen lastet. Wenn du Essen brauchst, dann musst du dich darum kümmern. Du musst es besorgen irgendwoher. Und übrigens auch eine Kriminalität, eine Beschaffungskriminalität damit steigt, weil Hunger ist, das ist was sehr, sehr Basales.
Ich will da nochmal nachhaken. Also Alex, du sagst wirklich im Jahr 2026, hier mitten in Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bergisches Land, würdest du sagen, es gibt Kinder, die in den Sommerferien Hunger leiden?
Ja, zu 100%. Also das wissen wir auch durch nicht nur durch meinen Hintergrund und Erfahrungen, das wissen wir auch über Projekte wie die Tafel und Ähnliches. Die wissen, dass da Kinder dann anstehen, weil eben Kühlschränke leer sind. Das sind Realitäten. Das ist, man möchte das, glaube ich, gerne wegschieben und sagen, das findet hier so bei uns nicht statt. Wir sind Industrieländer und wir sind gut aufgestellt und, und. Aber echte Armut ist eine Katastrophe und bedeutet wirkliches Leid, wirkliche Not, bedeutet ganz einschneidende Erlebnisse. Und Sommerferien sind für diese Familien, für diese Kinder eine gefühlte und auch eine reale Katastrophe, weil die nicht wegzuhelfen sind. Wenn solche Bezugssysteme wie ein Frühstück, ein Mittagessen im Schulkontext, in der UGS oder was auch immer wegfallen, dass ich beim Freund Mitschüler aus der Dose snacken kann, dann bedeutet das Hunger. Heute, in dieser Zeit und während ihr diese Folge hört, gibt es ein Kind aus unserer Stadt, mehr als eins, Kinder aus unserer Stadt, die jetzt gerade hungern. Das ist Realität. Und das ist, finde ich, sehr, sehr erschreckend, wenn ich für mich denke, ich überlege, was nehmen wir denn alles Nettes mit und worauf haben wir denn Lust und was gönnen wir uns denn mal im Urlaub? Und für jemand anderes bedeutet das, ich habe Hunger.
Ich bin zwar ein bisschen pessimistisch, was meine Frage jetzt angeht, weil das ja wahrscheinlich oft im Stillen stattfindet und gar nicht immer nur ist, weil man jetzt sich das nicht leisten kann, sondern weil sozusagen einfach auch die organisatorischen Kapazitäten fehlen oder das Gefühl dafür fehlt, was ein Kind braucht und so. Aber trotzdem, also ich glaube, wenn Menschen jetzt sowas hören, dann kommt ganz bestimmt die Frage auf, kann ich irgendwas tun? Können Menschen irgendwas tun?
Lokale Anbieter unterstützen, ne? Also die Tafel ist immer wieder dankbar um Spenden. So, also die leben davon, dass sie damit unterstützen können. Es gibt auch in den Sommerferien Programme, die für Kinder Mittagessen bereitstellen. Es gibt ganz viele freie Träger, Initiativen, die Mittagessen anbieten, die Frühstück anbieten, die Ferienfreizeiten anbieten, Stadtranderholung, all solche Geschichten, die unterstützen, die Maßnahmen machen. Und ehrlich gesagt, zu überlegen, kann ich die finanziell unterstützen und kann ich die in wirklicher, tatsächlicher Men- und Women-Power unterstützen? Klar. Weil es braucht Menschen, die das tun.
Vielleicht auch, ich sag mal, Menschen, die vielleicht vorher gearbeitet haben, jetzt, ich sag mal, rüstige Rentner, die sagen, hey, ich will aber noch was, ich kann auch was, ne? Da werden wir wahrscheinlich unterstützen. Boah, wie läuft das mit der Stadtranderholung eigentlich? Ich habe das so oft gehört, ich bin da gar nicht so zu Hause. Weißt du da ein bisschen was drüber? Oder?
Es gibt verschiedene Projekte, die begleitet werden. Man kann sich da anmelden bei. Und das ist der nächste Punkt. Also ganz ins Detail gehen kann ich nicht, da fehlt auch mir das Wissen zu. Aber dass ich an der Stelle auch nochmal sagen will, das nutzen auch ganz viele andere Familien, ja, weil es strukturell vielleicht nicht nötig wäre.
Genau, aber die denken, es ist aber sozial erstens gut für mein Kind oder die schlicht und ergreifend Betreuungsproblem haben.
Und ich glaube, dieser Faktor Betreuungsproblem, den finde ich auch völlig in Ordnung. Bei dem Bereich, das ist für mein Kind gut, wenn ich in anderen Sozialbezügen auch noch stattfinde, dann will ich einen Hot-Take wagen und sagen, es ist vielleicht auch gut zu überlegen, ob der Platz von einem Kind gebraucht wird, was Hunger haben könnte.
Okay.
Beispielsweise. Also nochmal gut auch zu gucken, bin ich der richtige Adressat oder kann ich das anders organisieren? Mhm. Also bin ich vielleicht eher in einer privilegierten Lage und sage, das wäre jetzt aber nett? Oder frage ich da mal nach und sage, wie ist denn die Auslastung bei euch gerade? Und gibt es irgendwie viele Anfragen? Gibt es eine große Warteliste, um dann nochmal das abzuprüfen? Und ich finde das super wichtig, dass wir füreinander ein bisschen mitdenken.
Tja, vielleicht ist das ein wichtiger Punkt, ne? Gerade in der aktuellen Zeit füreinander mitzudenken. Es gibt Elternpflegschaften, vielleicht ergibt es auch Sinn, ich fasse mich da gerade an meine eigene Nase, ne, das vielleicht auch nicht genug gemacht zu haben, wenn man das Gefühl hat, da kann jemand Unterstützung gebrauchen, auch mal vor den Ferien zu sagen, hey, wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Also so, ne, es gibt ich erlebe das zumindest immer sehr unterschiedliche Eltern in den Klassen so, aus unterschiedlichen Kontexten so. Vielleicht ist es auch gut, gerade in der Zeit, wo Staat nicht mehr alles macht, sich auch zunehmend zurückzieht aus bestimmten Dingen, auch zu sagen, hey, wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Oder wenn die Kinder einfach mal miteinander spielen, das ist dann auch nicht so, es hat dann nicht so den keine Ahnung, den St. Martin-Charakter, sondern wirklich zu sagen, hey, lass doch mal gucken, ob unsere Kids mal zusammen spielen können und so. Und dann gibt es eben auch noch eine Pizza oder so.
Ich wollte es gerade sagen.
Weil ich merke, während du sprichst, so, boah, da kriegt man ja das Gefühl, boah, da muss man da irgendwas machen.
Absolut, aber genau darum geht's, den Blick für den anderen zu haben. Ja. Ne? Nochmal auch zu gucken, welches Kind in meiner Kita, Grundschule, weiterführenden Schule, in den Kontexten, wer könnte denn davon profitieren? Und ich glaube, es ist ein Irrglaube, zu sagen, meld dich, wenn du Hilfe brauchst. Genau, das ist ein super hohes Hemmnis, weil da muss ich ja eingestehen, ich habe ein Problem.
Du hast völlig recht.
Und wenn du beispielsweise psychisch kranke oder suchtkranke Eltern hast, dann ist es nicht deren Prio.
Und das würden die auch nicht tun.
Dann geht es darum, dass das einfach stattfindet, dass ein Kind eingeladen ist, dass es Teilhabe haben kann und darüber vielleicht auch Versorgung.
Eigentlich, wenn man ein Schulmittagessen hat, ein Schulfrühstück hat, ist ja teilweise auch mit ne, gesundes Frühstück und so gibt es ja auch Initiativen, auch gerade in Wuppertal weiß ich das von der Grundschule meiner Tochter. Also wenn man doch weiß, dass sowas notwendig ist. Wenn man das wirklich weiß, und ich glaube, wir wissen das eigentlich, ne, dass das für viele Kinder notwendig ist, dann ist es doch eigentlich keine Raketentechnik zu erkennen, dass das eine doofe Idee das ist, das einfach mal 6 Wochen zu unterbrechen, oder?
Absolut. Aber das muss an Politik und Gesellschaft.
Ja.
So, weil genau. das ist ein strukturelles Thema, zu sagen, wie kann ich...
Wollte ich diesen Appell auch gerade richten. Also, liebe Politik, wenn ihr das hört, wenn ihr wisst, dass Kinder das in der Woche brauchen... Und in der Unterrichtszeit brauchen, was glaubt ihr, was ist in den Ferien? Also da gibt es keine Struktur, es gibt niemanden, der drauf guckt, da brauchen die das auch eigentlich sogar noch viel dringender als vorher.
Ich möchte noch einmal auch auf die andere Seite gucken. Wir haben jetzt aufs Erleben der Kinder geguckt, was das bedeuten kann. Es gibt auch einfach Elternteile, Elternkonstellationen, Bezugspersonen, Betreuungspersonen. Kinder leben ja in sehr unterschiedlichen Settings, aber einfach für die bedeuten Sommerferien auch eine Katastrophe übrigens. Wie kriege ich das organisiert, die vielleicht auch ein Bewusstsein, also es gibt Familien, die haben sicherlich kein Bewusstsein dafür, aus anderen Gründen, anderen Bedarfen vielleicht auch.
Belastung.
Genau. Ja. Und es gibt Familien, die haben ein Bewusstsein dafür, für die bedeutet Sommerferien auch. Wie kriege ich es meinem Kind erklärt, dass es jetzt sozial in einem anderen Gefüge steht, als das Kind, was nach den Sommerferien zurückkommt und sagt, ich war übrigens in dem Land, in dem Land, in dem Land, bin 5-mal geflogen und es war übrigens richtig toll, ich habe 7 neue Spielzeuge und im Meer war ich auch. Wie erkläre ich das einem Kind, das 6 Wochen lang nichts macht?
Ja.
Und vielleicht maximal auf den Spielplatz um die Ecke geht. Was auch eine schöne Zeit sein kann, aber auch wirklich, wirklich einsam.
Es gibt eine Notbetreuung, ne? Die aber übrigens auch nicht immer durchgängig da ist. Ne? Also so. Aber es ist eben dann auch der Punkt, in die Notbetreuung zu gehen. Das ist jetzt auch nicht nur schön. Aber immerhin, ich will es auch mal positiv sagen, immerhin, es gibt es. Und es ist besser als... es nicht zu haben. Ne?
Kurze Ergänzung, auch dafür musst du einen Antrag stellen. Auch dafür braucht es jemanden, der sich kümmert.
Okay, auch das ist wieder etwas, was Kindern nicht einfach als Unterstützung zugänglich gemacht wird, sondern auch da sind sie abhängig von ihren Elternsystemen. Und das ist absolut. Eigentlich, da liegt eigentlich schon wieder der Fehler, oder?
Deshalb wollte ich es reinschieben, weil es ist ein schöner Gedanke, aber in Systemen, wo sich keiner darum kümmert, was passiert denn jetzt? Da findet das nicht statt. Also dann ist es ja nett, dass wir Notbetreuung haben, aber wenn die nicht antragsfrei zugänglich sind und ein Kind nicht einfach da sein kann, dann ist das eine nette Idee, aber dann bedeutet das schon ein Hemmnis, ein erstes Hemmnis.
Meine Kleinste hat heute den letzten Tag in der Grundschule und gestern gab es halt die Zeugnisse, also in der großen Feierstunde und ein ganz tolles Theaterstück übrigens, was die Kinder der 3. Klasse gespielt haben. Und dann ging es eben in die Klassenräume und es gab die Zeugnisse und es waren eben 2 Kinder da, wo die Eltern nicht dabei waren. Das ist hart, das ist so hart. Und da stehst du als Profi daneben und weißt, also auch da werden irgendwelche krassen Belastungen sein und es bringt gar nichts, da zu blamen oder so. Aber es bleibt einfach hart. Also du siehst diese beiden Stöpsel und denkst, da ist jetzt gerade keiner. Und alle anderen sind mit Mama und da oder mit Papa da oder mit beiden da. Alle werden in den Arm genommen und alle werden irgendwie gefeiert für ihren Grundschulabschluss. Und dann sind da 2 Stöpsel, die sind einfach alleine. Ne? Das ist hart und das ist das, was du mitbekommst. Und dann mag ich mir gar nicht vorstellen, wie Situationen sind, die du nicht mitbekommst. Wie ist dann die Situation? Ne? Und dieses Gefühl, von allein gelassen zu sein oder dieses Gefühl, viel zu früh verantwortlich zu sein. So, boah, das ist schon krass, ne? Und ich glaube, da haben wir eine verdammte Pflicht als Staat, als Gesellschaft, für diese Kinder da zu sein. Und weißt du, vor allem Eltern unabhängig für diese Kinder da zu sein. Wann begreifen wir endlich, dass wenn wir Armutsspiralen durchbrechen wollen, übrigens auch mal, wenn man das schon nicht in seinem Herzen spürt, dann vielleicht mal wenigstens volkswirtschaftlich. Wenn wir Armutsspiralen durchbrechen wollen, dann müssen wir Systeme elternunabhängig machen. Dann müssen wir Lernsysteme elternunabhängig machen. Was nützt mir das denn? Also ich meine, wie absurd ist es, dass es immer noch Hausaufgaben gibt? Ich könnte mich da sowas von drüber aufregen. Ich habe noch nie erlebt, dass meine Kinder Hausaufgaben machen konnten und meine Kinder sind intelligente Kinder. ja, ohne dass ich sie begleiten musste. Ja, und das bedeutet doch umgekehrt, ohne Begleitung ist scheiße. Und wenn man das immer wieder macht und seit Jahrzehnten immer noch genauso wie als ich 1979 eingeschult worden bin, das kann doch nicht wahr sein. Also, dass wir immer noch so stark elternabhängig Kinder begleiten und uns dann wundern, dass sie den Ausstieg aus diesem System nicht schaffen. Also da verwandelt sich meine Trauer echt in Wut und in Engagement auch. Und dass ich denke, Leute, ey, das ist doch nicht schwer zu erkennen, dass wir als Gesellschaft, als Staat, als Stadt einspringen müssen und Zugänge schaffen müssen, die unabhängig von Eltern sind.
Aber da nehme ich gerne nochmal Bezug auf unsere Folge zu den Grundrechten, den Kinderrechten, dass ich sage, da liegt ja der Hase im Pfeffer. Kinder werden in dieser Wertigkeit nicht wahrgenommen, deshalb haben sie nicht diese Rechte und deshalb finden die auch in Umsetzung so nicht statt. Und das ist unser gesellschaftlicher Blick auf Kinder, der sie in Systeme zwingt, in denen sie eigentlich im Übrigen keine Chance haben zu existieren. Und dann gucken wir auf Sommerferien und da wird es unterm Brennglas nochmal sichtbar, wie wir als Gesellschaft, wie wir als Menschen miteinander auch ehrlich gesagt, und ich sage es gern so drastisch, weil ich habe, während du gerade eben geredet hast, sehr doll gemerkt, dass ich eine Gänsehaut bekomme. Und ich bin ein Profi im System. Ich habe wirklich schon auch viel gesehen und gehört. Und trotzdem, wir versagen. Also wir versagen echt auf ganzer Linie, diese Kinder zu unterstützen, gesellschaftlich Kinder und Jugendliche mitzunehmen.
Ja, und dann lassen wir die alleine. Und dann lassen wir die mit ihrer Verzweiflung, mit ihrer Trauer, mit viel zu viel Verantwortung alleine. Und dann irgendwann nach ein paar Jahren, ja, heben wir das Handtuch hoch und sagen, Jugendhilfe, stationäre Jugendhilfe, warum ist denn das so teuer? Wieso sind denn die Jugendhilfekosten so teuer? Das ist ja unglaublich. Das sind diese Jugendhilfeträger, die da die ganze Zeit so hohe Kosten haben und so. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja, fangt doch mal an, eher hinzugucken. Fangt doch mal an. Wisst ihr was? Übrigens darf ich das aber als Botschaft senden, wenn ihr eher hingucken wollt, ne? Und wenn ihr Profis braucht, die euch begleiten beim eher hingucken, ne? Die Krisen erfahren sind, die absolute Experten sind auf diesem Gebiet, dann fragt uns doch einfach mal. Wir wären gerne bereit, in Regelsysteme zu gucken. Wir wären gerne bereit, Regelsysteme zu unterstützen. Und ich gehe sogar so weit, ne? Wenn es darum geht, den Sozialraum zu stärken. Ja, hier sind wir. Wir sind bereit dazu. Fragt uns an. Wir machen das sehr gerne. Aber wenn ihr glaubt, ihr könnt irgendwelche stationären Unterbringungen wegstreichen, indem ihr Sozialräume nach oben zieht. Also ich meine, also so schräg kann ich gar nicht denken, dass ich mir klar mache, was dahinter steht. Aber wenn ich das mal weglasse, diesen Quatsch, sondern nur dahin gucke und sage, wir brauchen doch eigentlich vorher Unterstützung. Wir sind da. Ey, wir kennen uns aus. Ich mache das jetzt 30 Jahre und viele meiner KollegInnen, selbst die, die es ein Jahr machen, die haben aber ein Jahr lang Krisen erlebt, die haben ein Jahr lang erlebt, dass die Krise zum Alltag gehört. Die lassen sich nicht mehr von irgendwas total verunsichern. Stell dir mal vor, die würden in Systemen arbeiten, wo regelhaft Kinder und Jugendliche auflaufen. So, wir könnten so viel tun. So, ne? Und das ist manchmal deprimierend, wie wenig wir davon nutzen und wie wenig wir Kinder unterstützen, bevor es zur Vollkatastrophe kommt. Und wie wenig wir diese Trauer, diese Angst, dieses Alleingelassensein sehen, hören und spüren wollen. Und ich kann echt nur jeden auffordern, Kommunalpolitiker in diesen Städten, geht doch mal los. Geht doch mal zu Grundschulen, fragt da doch mal nach. Beschäftigt euch mal damit. Geht mal mit eurem Herzen da rein, dann tut sich vielleicht auch was.
Kümmert euch mal darum, Lebensrealitäten anzugucken. Weil die Lebensrealitäten, in denen sich diese Personen befinden, die da entscheiden, zusammensitzen, Gremien bilden, das sind übrigens nicht die Lebensrealitäten, in denen wirkliche Not herrscht, in denen Existenzen scheitern, in denen kriminelle Karrieren starten. Also warum tun sie das? Womit fängt es an? Wir erleben ganz oft, wenn wir auf Kriminalgeschichten, Biografien schauen, dann starten die mit Beschaffungskriminalität. Dann hat das was mit sozialer Zugehörigkeit zu tun. Dann hat das was mit basalen Nöten zu tun. Also Essel, Peer Group. Dann hat das was damit zu tun, ein Teil zu sein. Also wir hatten hier in-house, kann ich kurz Werbung für machen, ehrlich gesagt, die Kollegen, weil es wirklich toll war, vor kurzem eine Schulung, Fortbildungsimpuls von Spurwechsel, also einem Aussteigersystem, vom Innenministerium, die hier waren, die auch nochmal ganz klar gesagt hat, wenn es um den Ausstieg aus radikalen Systemen geht, dann ist ein Punkt darauf zu gucken, gar nicht zu sagen, ach, der muss jetzt morgen seine Ideologie ablegen, sondern zu gucken, warum, was gibt dir dieses System? Und genauso ist es mit Kriminalität. Da kommt man nicht rein, weil das mal fancy ist, sondern da kommt man rein, weil es ein ungestilltes Bedürfnis gibt. Und um diese Bedürfnisse muss sich gekümmert werden, um diese Grundversorgung muss sich gekümmert werden. Und zwar vernünftig, nicht pauschal, nicht einfach so mal eben dahingerotzt, wie unsere Politik das zum Teil tut. Entschuldigt die Wortwahl, aber das macht einen wütend, ehrlich gesagt. Weil wir stehen dann in unserem System, wir beschreiben das in den Folgen immer mal wieder, wie die Staaten können, aber eigentlich stehen wir am Ende der Kette, was alles schon hätte sein und greifen können.
Wir sind nicht der Brandschutz, wir sind die Feuerwehr. So ist das, ne? Und Brandschutz könnte man eine Menge tun. Dann versagt man im Brandschutz und gibt die Schuld die ganze Zeit der Feuerwehr. Das ist eine blöde Idee, ehrlich gesagt, ne? Und wenn man dann nochmal guckt, also ich meine, in Extremsituationen kannst du es halt am schönsten sehen. Wir haben das hier schon öfter gesagt, aber vielleicht hört ja sträflicherweise nicht jeder jede Folge. Deswegen, ich wiederhole es mal so. Dann hast du in der Pandemie die Situation gehabt, dass 25% der Kinder von niemand mehr gesehen worden ist. Also gab eine Phase, ja, weder von Jugendämtern noch von Schulen, von niemanden halt. 25%. Und dann erlebt man, dass, ich nehme mal nur uns, ne, vor der Pandemie 185 Anfragen im stationären Bereich, nach der Pandemie weit über 1000 Anfragen. Ein Schelm, der einen Zusammenhang erkennt. Doch natürlich, da liegen die Zusammenhänge. Ja, wenn ich Kinder allein lasse, wenn ich Familien allein lasse, wenn ich sie nicht unterstütze, ja, da muss ich mich nicht wundern, wenn mir hinterher alles um die Ohren fliegt, ja. Und die Zahl der psychischen Erkrankungen ist um 25% hochgegangen. Ja, also wen wundert das eigentlich, wenn ich Systeme einfach lange Zeit alleine vor sich hin köcheln lasse? Das kann nicht gut gehen. Könnten wir mal anfangen, das aufzuarbeiten und mal zu überlegen, wie gehen wir denn demnächst einfach mal anders vor? Gesundheit, ja, besteht aus mehr Dingen als aus Virenschutz in einer Pandemie. Und der ist wichtig. Ich will den nicht wegdiskutieren. Der ist wichtig. Aber es sind auch andere Dinge wichtig. Und Expertengremien mal breiter zu besetzen und zu gucken, was führt denn eigentlich auch noch zu gesundheitlichen Folgen, zum Beispiel in seiner Familie totgeprügelt zu werden, was im Schnitt dreimal die Woche passiert in Deutschland, ist auch übrigens gesundheitsschädlich. Sorry, wenn ich so zynisch bin. Aber es gibt einfach auch noch andere Faktoren, die das Leben von Kindern massiv bedrohen. Und so Kommissionen zum Beispiel, wenn man die dann hat, in so extremen Situationen einer Gesellschaft mal breit zu besetzen, um mal zu wissen, was man da eigentlich tut, wäre jetzt mal echt ein Anfang. Und nee, das wäre eine Konsequenz. Ein Anfang wäre mal, wenn man sich mal mit dem Thema jetzt so beschäftigt, dass man das mal reflektiert und mal schaut, wo haben wir versagt, welche Lehren können wir daraus ziehen, das fehlt mir komplett.
Aber Carsten, dafür muss ich offen sein, dafür zu denken, ich habe Fehler gemacht. Das ist schon mal der erste große Baustein, der in Politik übrigens eher so mittelmäßig gut funktioniert. Ja, Fehlerkultur ist eine Katastrophe. Dafür muss ich übrigens bereit sein, andere Menschen am Tisch zu akzeptieren, die meine Kompetenzen erweitern können. Und dass das nicht bedeutet, sie schmälern mein eigenes Ego, sondern da hat jemand auch noch einen Blick und ein Expertenwissen und wir können das erweitern. Ja, und dafür muss ich offen sein zu hören. Und hören und hören sind zwei sehr verschiedene Dinge. Und das findet in meiner Wahrnehmung ehrlich gesagt nicht statt. Das ist fatal. Und wenn wir nochmal auf sehr konkrete gucken, für Kinder und Jugendliche sind Sommerferien, weil unsere Systeme so funktionieren, weil Politiker so arbeiten, weil Gesellschaft so denkt, wirklich, wirklich eine schlimme Zeit. Das bedeutet für die Angst, das bedeutet Hunger, das bedeutet soziale Isolation. Das bedeutet übrigens auch richtig ein Gefühl von Wettbewerb. Was sage ich denn, wenn ich zurückkomme? Das ist sozial betrachtet, ist das wirklich furchtbar, ehrlich gesagt, in Situationen, in die Kinder und Jugendliche übrigens auch nach ihren Sommerferien denn wiederkommen, wenn sie wiederkommen, wenn sie nicht totgeprügelt wurden, wenn sie nicht erlebt haben, dass sie hungern und verhungern. Man kann in 6 Wochen durchaus verhungern. Also ich möchte das nochmal so sagen. Und in Deutschland hungern Kinder und erleben massive Gewalt. In Deutschland gibt es Kinder, die sich suizidieren, weil sie nicht mehr Lebenswillen haben und weil sie es nicht mehr ertragen können und aus mannigfaltigen Gründen. Ja? Und das bedeuten 6 Wochen Sommerferien eben auch. Das bedeutet, dass Kinder allein gelassen werden und das bedeutet, dass sich die Sozialschicht, die es sich leisten kann, ein nettes Leben hat, auf Pause drückt, Erholung hat. Und das bedeutet für Kinder am untersten Rand einen Weltuntergang. Und es kann nicht sein, dass wir nicht schaffen, Systeme zu gestalten, die ein Kompensationsangebot auf der Kinderebene sind.
Ja.
Ein offenes Angebot, ein durchgehendes Mittagessen, eine soziale Begleitung, ein offener Ort, wo ich sein kann, wo ich keine Anmeldung brauche, wo ich keine Ferienfreizeit brauche, wo es keinen Zusatzbeitrag meiner Eltern braucht, keinen Antrag und übrigens ehrlich gesagt auch keine Begleitung dahin. Und es würde auch bedeuten, dass so Dinge wie Kindertagesstätten etc. personell einfach mal anders aufgestellt werden, damit sie durchexistieren können. Genau. Nicht im Umfang von 8 Stunden, weil da geht es nicht um die Menschen, die vielleicht arbeiten, Geld verdienen und dann auch sich Urlaub nehmen können, die einen Urlaubsanspruch haben. Da geht es um Kinder, die in Sozialbezügen leben, wo nichts ist.
Wo das dramatisch wichtig ist, dass sie weiterhin gehen können. Ja, ja. Das sehe ich auch so. Es ist ja nicht so, dass es nichts gibt. Ne? Das ist ja das, was ich manchmal nicht so ganz verstehe. Wir sind in Deutschland subsidiär aufgestellt, wir sind föderal aufgestellt. Und wenn wir dieses föderale System mal nutzen würden, voneinander zu lernen, dann gäbe es so viel zu lernen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Es gab einen Bauspielplatz. Dieser Bauspielplatz, großartiges Ding, so wo Kinder sich echt austoben konnten. Auf dem Bauspielplatz war eine Elternberatung, war eine Geflüchtetenberatung. Auf dem Bauspielplatz war auch eine Tagesgruppe, Einzelfallhilfen finanziert, tatsächlich antragsfrei. Also das heißt, es gab eine gute Absprache mit dem Jugendamt. Und das war mitten in so einem, ja, man wird wahrscheinlich Plattenbau sagen, so. Das heißt, dort waren die Kinder, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und das Tolle war, da waren auch die Eltern, wenn die abgeholt haben. Manchmal sind die einfach auch mal vorbeigelaufen. Und irgendwann sind die ins Gespräch gekommen mit jemandem. Die werden nie auf die Idee gekommen zu sagen, ich brauche Beratung. Never ever. Aber wenn sie da halt schon gerade standen und noch einen Tee bekommen haben oder einen Kaffee, dann sind sie ins Gespräch gegangen. Und dadurch, dass es das Ding seit, keine Ahnung, also Jahrzehnten gibt, ist es dann irgendwann normal, das zu machen, ins Gespräch zu gehen. Und irgendwann fällt auf, das Kind braucht mehr Unterstützung. Und dann ist der Jugendhilfeträger zum Jugendamt hat gesagt, ja, dieses Kind würden wir jetzt übrigens für den nächsten freien Platz aufnehmen. Dann haben die nochmal geprüft, normativ, ne? Also wohnt er da auch in der Region, wo wir zuständig sind, hat er das Alter für eine Tagesgruppe und so. Und dann haben die ihre Unterschrift runtergesetzt und das war's. Und da wurde natürlich danach auch eine seriöse Hilfeplanung gemacht oder so. Aber die Zugänge waren total easy. Und ich sag mal, die Hilfe war da, wo die Kinder und die Familien waren. Und das fand ich absolut großartig. Und da ist so viel bewegt worden. Da gab es keine hungernden Kinder, weil die haben essen können. Und zwar kostenlos, übrigens in dem Fall sogar, weil tatsächlich eine große Rückversicherung, das einfach gesponsert hat. Auch so kann das gehen, ne? Also Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, gute Jugendhilfesysteme, offene Systeme, Einzelfallhilfen, alles da, wo die Not ist und nicht erst da, wo man hinkommen muss. Sowas gibt es. Und ich glaube, sowas gibt es hier bestimmt auch. Das ist ja so eine deiner Hauptthesen, so, ne? Es nützt eben nichts, dass es das mal gibt, sondern es wäre einfach gut, wenn wir solche Sachen strukturell verankern würden.
Ja, und ich habe gerade so gedacht, der Schlüssel ist dann vielleicht auch nicht das perfekte Angebot. Der Schlüssel sind Orte. Orte zum Ankommen. Orte zum Sein, zum Stattfinden, zum ins Gespräch kommen, Orte des Vertrauens, niederschwellig, ohne Druck, ohne das Gefühl, sich auch sozial zu entblößen beispielsweise. Und dass es solche Orte braucht, an denen erstmal man gesehen wird.
Aber machen wir uns nichts vor. Bestückt mit Profis,
absolut,
die sich auskennen, die Beratungskompetenz haben, die wissen, wie sowas funktioniert, die sich mit Systemen auskennen. Das ist alles auch übrigens nicht zum Nulltarif zu haben. Also das will ich auch mal sagen. Das kostet auch Geld. Aber hey, ich finde, das sind wir einer Gesellschaft schuldig, die zusammenhalten will. Also wenn wir wollen, dass diese Gesellschaft nicht auseinanderfällt, dann sind genau solche Dinge erforderlich.
Ja, und ehrlich gesagt auch Geld, dass, wenn wir das in präventivere Maßnahmen stecken, später durchaus eingespart werden kann. Also wenn wir gucken, was bei uns Intensivangebote auch dann auch übrigens Geld kosten, die dann vielleicht nicht nötig werden, weil wir früher in Hilfen einsteigen können, weil wir früher Unterstützung leisten können mit den benannten Profis, dann spart man übrigens an einer anderen Stelle und zwar an der richtigen und nicht an der ersten.
Nur blöderweise nicht zeitgleich. Das ist manchmal ein echtes Problem. Ja, wenn ich sowas einführe, bin ich sogar der Überzeugung, dann fallen dir erstmal mehr Sachen auf. könnte sogar sein, dass das andere dann erstmal teurer wird, tatsächlich. Und doof ist dann, dass die Politiker, die das dann eingeführt haben, auch noch rechtfertigen müssen, dass was anderes teurer geworden ist. Anstatt mal zu sagen, Leute, das dauert. Das dauert, Prävention dauert. Also bis sowas sich durchsetzt und du dann vielleicht 6 Jahre später nicht mehr so viele Intensivhilfen hast wie vorher, das dauert. Und da muss man vielleicht auch mal Geduld haben. Dann hätten diese Politiker auch mal Geduld verdient, zu sagen, hey, ihr habt eine tolle Idee gehabt, das braucht Zeit.
Aber gesellschaftliche Veränderungen und Kinderschutz, also es gibt Kollegen, die sagen, hier let's fetz für Kinderschutz, da bin ich auch absolut dabei. Aber Kinderschutz ist ein Langstreckenlauf, kein Sprint.
Ja.
So, an ganz, ganz vielen Stellen und gerade politisch-gesellschaftlich betrachtet. Aber wenn ich nicht loslaufe, dann komme ich übrigens auch nicht an.
So ist es.
Also irgendwann müssen wir dann auch mal irgendwie, ehrlich gesagt, loslaufen. Und ich darf, um das Thema ein bisschen abzuschließen, eine schöne Sache dir nämlich erzählen. Du hast gerade gesagt, oder vorhin, als du dich, verzeih mir, wenn ich so sag, auch wirklich engagiert, in Rage gesprochen hast, gesagt, wir sind bereit. Und es gibt in unserem Umfeld Träger, die das hören, sehen und wahrnehmen und sagen, okay, kann mal jemand von euch kommen und mit uns auf Schutzkonzepte und unsere Systeme gucken? Und ich darf sagen und Werbung dafür machen, nutzt das auch. Es gibt Träger, die nutzen das. Wir sind jetzt gerade in eine Kooperation eingestiegen. Das ist eine wirklich tolle Sache. Und zu sagen, wir unterstützen euch und wir gucken gemeinsam darauf, was braucht ihr gerade, welche Situationen erlebt ihr?
Und es gibt sogar Kommunen, kann ich auch sagen, die uns buchen, um Kitas regelhaft zu unterstützen. Da ist sie, diese strukturelle Zusammenarbeit, ja, von der du sprichst. Und es gibt es. Gibt mutige Kommunen, die sowas tun. Bin ich sau dankbar für. Zur Nachahmung empfohlen, würde ich sagen.
Absolut. Und ich würde gern rausgehen mit einem Wunsch, ehrlich gesagt. Weil wir haben jetzt ganz viel über Kinder und Jugendliche gesprochen und ich wünsche mir für die 6 Wochen Sommerferien und wir haben Lebensrealitäten angesprochen, wünsche ich mir, dass jeder ein bisschen in sein Umfeld guckt, in seine Bezüge guckt und für Kinder und Jugendliche wünsche ich mir, dass sie gesehen sind, dass sie gehört sind und dass ihnen geholfen wird, wo sie Hilfe brauchen, weil mich, obwohl ich mich vorbereiten konnte auf diese Folge, dieses Gespräch, ehrlich gesagt, das schon auch nochmal auf einer anderen Ebene bewegt hat. Und ich wünsche Kindern und Jugendlichen, dass sie gesehen werden. Danke.
Kann ich mich einfach nur anschließen. Danke, Alex. Und danke übrigens auch für alle letzten Folgen. Kann man ja kurz vor den Sommerferien auch mal sagen. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Gute Erholung dir.
Danke dir auch. Ich kann das Kompliment nur zurückgeben und freue mich. Und da den kleinen Spoiler auf den 3.9., wenn wir uns wiederhören. Bis dahin, schöne Zeit.
Tschüss.
Kinderschutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.